So, herzlich willkommen zur Predigt. Richtig klassisch, Weihnachtspredigt. Ich habe mich so gefragt, was feiern wir eigentlich genau zu Weihnachten? Es geht um ganz viel Geschenke, es geht um ganz viel Essen, es geht um Familientradition, jede Menge Familienbesuche. Wenn ich mir so anhöre, was so Leute zu Weihnachten machen, denke ich so, meine Herren, Miles und Mo, was die durch die Gegend fahren, ein Wahnsinn. Wenn ich durch die Straßen laufe und die Deko sehe oder wenn ich mal in einem Geschäft bin, was jetzt selten ist natürlich, und mir angucke, was so spielt an Musik oder auch was so die Deko ist, dann denke ich, es geht viel um Lichter und dann geht es natürlich um Schneeromantik und um Santa Claus und irgendwelche Rentiere. Das gab es noch nicht in Deutschland, als ich Kind war, aber darum geht es mittlerweile. Also habe ich mich mehr gefragt, woher kommt das ganze Zeug eigentlich? Da habe ich mal angefangen, da gibt es als erstes der Santa Claus und der Weihnachtsmann lassen sich beide zurückführen auf den Nikolaus, den Sankt Nikolaus. Der war Bischof in Myra, heute in Anatolien, im 4. Jahrhundert. Und es ranken sich jede Menge Legenden um ihn. Es gibt auch irgendwelche Geburtsdaten. Es gibt ganz viele verschiedene Geburts- und Sterbedaten von ihm. Man weiß also wenig Faktisches. Der Bischof von Myra damals, der Nikolaus, hat also dieses ganze Vermögen, was er geerbt hat, verschenkt. Und das, was ihn so berühmt gemacht hat, es gab mal eine Hungersnot in Myra und es legte ein Schiff an, das eine Getreideladung hatte. Bestimmt für den Kaiser von Byzanz. Nikolaus ging also dann zu den Seeleuten und sagte: Leute, ladet doch einen Teil des Getreides hier aus, wir hungern. Doch meinte ihn: Nee, das wird nichts. Das ist für den Kaiser bestimmt, das könnte uns das Leben kosten, sowas machen wir nicht. Hat der heilige Nikolaus ihnen versprochen, ihr hättet da keinen Schaden von haben. Tatsächlich, sie haben dann das Getreide ausgeladen, die Stadt konnte versorgt werden und trotzdem wurde das Getreide nicht weniger im Schiff. So die schöne Legende. Der Todestag von Nikolaus ist bekannt, es ist der 6.12. und das ist auch der Grund, dass man am 6.12. Nikolaus feiert, hier bei uns in Mitteleuropa. Ganz besonders toll übrigens in den Niederlanden. Oder Gesamt-Benelux. In den Niederlanden kommt Sinterklaas. Und Sinterklaas kommt sogar schon im November. Er kommt mit dem Dampfer aus Spanien. Tja, andere Länder, andere Sitten. Begleitet noch vom Zwarte Piet. Kommt also St. Nikolaus da an und dann Sinterklaas kommt also an und am 5. Dezember abends reitet er mit seinem Schimmel durch Benelux und verteilt Geschenke. Die Kinder legen dann Möhren für seinen Schimmel in die Schuhe und Nikolaus steckt ihnen dann Geschenke in die Schuhe. Der Mann ist sehr fleißig, der macht das nicht nur in den Niederlanden, der macht das dann auch natürlich in Belgien und Luxemburg, der macht das dann aber auch in den ehemaligen Kolonien, zum Beispiel in New Amsterdam, damals schon im 17. Jahrhundert. Der Mann wurde New Amsterdam von den Briten übernommen, in New York umbenannt. Sinterklaas kam weiter, hieß dann Santa Claus. Und so haben halt auch die Amerikaner Santa Claus bekommen. Santa Claus kommt da natürlich am 25. Das heißt, nachts werden die Geschenke geliefert. Am 25. morgens ist dann das große Auspacken. Auch da etwas andere Gewohnheiten als bei uns. Da habe ich mich gefragt, okay, prima, wer ist denn das? In Frankreich gibt es natürlich auch, da heißt der Père Noël. Auch schöne Geschichten, aber in jeder Region ein bisschen anders. In den USA kennen wir aus der Werbung und aus allen möglichen schönen Liedern, gibt es dann den Weihnachtsmann, der mit seinen 8 Rentieren, mit einem Schlitten all diese ganzen Geschenke ausliefert. Bei der Masse an Geschenken, die die Amerikaner so machen, scheint das wohl nötig zu sein. Die 8 Rentiere gibt es seit 1823, da gaben sie in einem Kindergedicht vor und so haben sich dann gehalten. Und 1939 kam noch ein Rentier dazu, Rudy the Red-Nosed Reindeer. Mit der leuchtenden Nase hat der Rudi dann sofort die Gegend erobert, wo er herkam. Anders als der heilige Nikolaus kennen wir das näher. 1939 hat eine Kaufhauskette in Chicago versucht, irgendwie den Umsatz anzukurbeln, Kindermalbücher zu verschenken. Und dazu wurde dann halt ein Gedicht geschrieben, ein Künstler engagiert. Der erfand dann Rudi und ein paar Jahre später gab es dann das Lied, das wir jetzt jedes Jahr im Radio und Fernsehen und Internet hören. Also, Rudy verdanken wir der Werbung. Ein paar Jahre später, 1900, bis jetzt früher sogar, 1931, in einem Kaufhaus in St. Louis, also wieder in den USA, noch eine Marketingkampagne für die weltgrößte Limonadenquelle wurde der Weihnachtsmann erfunden mit einer dicken roten Mantel, weiß und schön dick. Der hat es den Leuten so angetan, dass die Coca-Cola Company beschlossen hat, der ist super, den nehmen wir für unsere Werbekampagne. Ein Herr Sundblom hat ihn entworfen und Jahr für Jahr, 30 Jahre lang, hat Coca-Cola Weihnachtskampagnen gemacht. Es gibt noch diesen großen Coca-Cola-Truck auch in Deutschland. Und dadurch ist unser Weihnachtsmann im schönsten Coca-Cola-Rot. Auch hier, die Werbung hat unser Bild geprägt. Inzwischen gibt es eine deutsche Schokoladenmarke, die probiert, einen lila Weihnachtsmann zu etablieren, zumindest im Schokoladenregal. Mal gucken, ob sich das auch durchsetzt. Santa Claus übrigens bekommt von den Kindern ganz viel Milch und Kekse geschenkt, wie wir es in den schönen Filmen immer sehen können. Also ganz so gesund wie Santa Claus lebt der Gute nicht. Dafür gibt es natürlich bei uns in Deutschland den Weihnachtsmann, der kommt bei uns offensichtlich am 24. bringt dann ganz viele Geschenke mit und Deutschland ist das gesegnete Land. Wir haben nämlich neben dem Weihnachtsmann am 24. ja auch den Nikolaus am 6.12. Also sowohl die holländischen wie auch die amerikanischen Traditionen. Ich finde das ganz klasse. Deutschland ist hier das gesegnete Land. In Russland kommt ja Väterchen Frost. Väterchen Frost kommt am 31.12. Eigentlich finde ich, aller guten Dinge sind drei. Eigentlich finde ich, die Kinder sollten in Deutschland dreimal Geschenke kriegen. Vom Nikolaus, vom Weihnachtsmann und von Väterchen Frost. Aber Väterchen Frost ließ sich da nicht erwärmen. Mütterchen Russland liefert uns dafür dann immerhin ganz viel Erdgas. Durch vier Pipelines kommt es jetzt schon, vielleicht immer noch durch die fünfte. In Deutschland, tja, wie gesagt, wie kommen wir dazu, dass wir zweimal den Weihnachtsmann kriegen? Einmal am 6.12., was der traditionelle Termin war mit der Reformation, kam natürlich Luther und sagte, Leute, lasst uns doch mal weggehen von irgendwelchen katholischen Heiligen. Es geht um Jesu Geburt und Jesus wurde am 24.12. geboren. Zumindest war das damals die Ansicht. Und drum kommt jetzt der Weihnachtsmann am 24.12., aber der Nikolaus war so beliebt, dass er auch geblieben ist. Spannende Gewohnheiten, also alles sehr lustig. Früher gab es auch noch Knecht Ruprecht. Knecht Ruprecht war der mit der Rute. Für die Kinder, die unartig waren und keine Geschenke bekommen sollten, gab es dann die Rute. Knecht Ruprecht scheint in Rente gegangen zu sein, ist ja auch schon ein alter Gesell gewesen. Vielleicht geht einmal der Weihnachtsmann auch in Rente. Jeff Bezos bemüht sich, glaube ich, ihn zu beerben, aber ganz so gut wie der Weihnachtsmann kriegt er das wohl doch noch nicht hin. Und er wird wohl auch nicht Santa Jeff heißen. Dazu müsste er vielleicht etwas großzügiger sein zu seinen Mitarbeitern. Tja, und dann gibt es da noch jemanden. Das Christkind. Das Christkind bringt in einigen Bereichen Süddeutschlands die Geschenke, bei mir zu Hause damals dann auch. Da wir unsere Kinder mit dem Weihnachtsmann da nicht irgendwie zu sehr verwirren wollten, haben wir gesagt, es kommt vom Christkind, der Weihnachtsmann liefert. Das Christkind, ja, das kennt man wie so ein bisschen Folklore. Man geht ja dann Heiligabend, auch die weniger gläubigen Menschen gehen dann in die Kirche, da gibt es ein schickes Krippenspiel. Da ist so eine Krippe und dann liegt dann das Baby in einem ganz romantischen Stall und schön beleuchtet mit Tieren drumherum. Genau, und dann hört man all diese schönen Geschichten in so richtig schön archaischem Deutsch. Und alsbald war bei dem Engel die Menge der himmlischen Herrscher. Ich habe mich als Kind immer gefragt, was genau bedeutet das eigentlich? Worte, die ich sonst nicht gehört habe, in, wie gesagt, etwas veraltetem Deutsch. Und viele Leute halten das dann für relativ ähnliche, merkwürdige Geschichten wie die Nikolaus oder unterhaltsam. Der ist von einer Jungfrau geboren worden und dann kamen noch ganz viele Engel und dann kamen noch Weise aus dem Morgenland oder Könige. Die haben ihm dann Sachen geschenkt, das ist doch ganz toll. Natürlich wissen wir, Jesus tatsächlich ist nicht eine von diesen unterhaltsamen Figuren. Jesus entstammt nicht der Werbung. Jesus ist eine historische Person. Und Jesus hat tatsächlich gelebt. Jesus hat tatsächlich mit 30 angefangen zu wirken und die Realität total umgekrempelt. Und weil er tatsächlich eine reale Person ist, lesen wir jetzt seine Geschichte. In Lukas Kapitel 2. Lukas Kapitel 2, Abvers 1. Dies ist die ganz traditionelle Weihnachtsgeschichte, wie sie in jeder Christmesse vorgelesen wird. Sehr schön, viele von uns können die wahrscheinlich halb mitsprechen. Da geht es um die Schätzung, was die erste Volkszählung war im Römischen Reich. Damit man den Inhalt ein bisschen besser versteht, habe ich mal eine andere Übersetzung genommen, die Neue Genfer. Ab Vers 1, die Geburt Jesu. In jener Zeit erließ Kaiser Augustus den Befehl an alle Bewohner seines Reiches, sich in Steuerlisten eintragen zu lassen. Es war das erste Mal, dass eine solche Erhebung durchgeführt wurde, und damals war Quirinius Gouverneur von Syrien. So ging jeder in die Stadt, aus der er stammte, um sich dort eintragen zu lassen. Auch Josef machte sich auf den Weg. Er gehörte zum Haus und zur Nachkommenschaft Davids und begab sich deshalb von seinem Wohnort Nazareth in Galiläa hin auch nach Bethlehem in Judäa, der Stadt Davids, um sich dort zusammen mit Maria, seiner Verlobten, eintragen zu lassen. Maria war schwanger. Während sie nun in Bethlehem waren, kam für Maria die Zeit der Entbindung. Sie brachte ihr erstes Kind, einen Sohn, zur Welt, wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Futterkrippe. Denn sie hatten keinen Platz in der Unterkunft bekommen. Okay, was sehen wir hier? Es gibt eine Volkszählung. Die erste, ein neues Gesetz. Auch wir sehen regelmäßig neue Gesetze, die mitunter nicht mal so ganz ausgegoren sind. Bei jeder Website müssen wir jetzt Cookies akzeptieren. Auch damals gab es zwar kein Internet, aber es gab neue Gesetze. Und hier hieß es so: Volkszählung, ihr geht jetzt mal alle in andere Städte und ja, dann lässt euch dann eintragen. Also bricht hier auch dieses junge Paar auf aus Nazareth und zieht quer durch das Land mit der hochschwangeren Maria nach Bethlehem. In Bethlehem lassen sich also eintragen, da David halt der renommierteste und wichtigste König war, hat jeder, der irgendwie von David abstammte, das natürlich als seinen zentralen Ankerpunkt seiner Familiengeschichte, und damit sind viele Leute nach Bethlehem gekommen. Bethlehem war jetzt leider keine Großstadt, drum viele Leute kamen nach Bethlehem, da war wenig Platz zum Übernachten. Also aus heutiger Perspektive, die Hotels waren voll, die Gaststätten waren voll, die Pensionen waren voll, über Airbnb wollte auch keiner mehr vermieten. Natürlich war im Mittleren Osten Gastfreundschaft ein sehr, sehr hoher Wert. Das heißt, ganz viele Privatleute haben natürlich andere aufgenommen, aber auch das Kontingent war erschöpft. Heutzutage wäre das kein Problem, denn Maria war ja hochschwanger und wäre einfach ins Krankenhaus gegangen zum Entbinden. Aber Krankenhaus gab es damals nicht. In Bethlehem zumindest nicht. Drum musste sie in einem Stall wohnen. Das ist so ungefähr das Pendant zu einer Garage heute. Also Stall, was die Leute so hatten, wo dann halt ihr Nutztier oder ihre Nutztiere drin waren. Also das Pendant wäre heute, sie wären in einer Garage untergebracht und es gab natürlich auch kein Babybett. In Garagen gibt es auch keine Babybetten meistens. Drum hat man genommen, was noch so am ehesten passte, eine Futterkrippe, schön vollgesabbert von den Tieren, die daraus regelmäßig fressen. Das entspricht vielleicht heute einem Einkaufskorb, wo dann das liebe Baby reingelegt wurde. Umgeben von Tieren, die heizten den Stall ein bisschen, sehr schön hygienisch und frisch geborenes Baby und Tiere zusammen. Und so, ja, lag Jesus also als frisch geborenes Baby in diesem Stall. Und Maria und Josef waren froh, eine Unterkunft zu haben, aber natürlich Gastfreundschaft in der Stadt Davids hätte man sich auch anders vorstellen können. Und weiter geht's, ab Vers 8. In der Umgebung von Bethlehem waren Hirten, die mit ihrer Herde draußen auf dem Feld lebten. Als sie in jener Nacht bei ihren Tieren Wache hielten, stand auf einmal ein Engel des Herrn vor ihnen, und die Herrlichkeit des Herrn umgab sie mit ihrem Glanz. Sie erschraken sehr. Aber der Engel sagte zu ihnen: Ihr braucht euch nicht zu fürchten. Ich bringe euch eine gute Nachricht, über die im ganzen Volk große Freude herrschen wird. Heute ist euch in der Stadt Davids ein Retter geboren worden. Es ist der Messias, der Herr. An folgenden Zeichen werdet ihr das Kind erkennen: Es liegt in Windeln gewickelt in einer Futterkrippe. Was passiert hier? Wir kennen das so ganz romantisch aus schönen Weihnachtsliedern und Pipapo. De facto, das sind Hirten auf dem Feld. Die haben Nachtschicht. Die müssen Tiere überwachen. Die mussten auch tagsüber Tiere überwachen, also 24 Stunden am Stück arbeiten. Die haben sie also dann abgewechselt beim Schlafen. Die waren halt sowas wie heute der Wachschutz, extrem schlecht bezahlt, kein sonderlich hohes Ansehen. Diese Hirten also sind da auf dem Feld. Der eine ist schon müde und schon schlafen gegangen, der andere muss Nachtwache halten. Und plötzlich steht ein Engel da. Und das Ganze ist von ihm beleuchtet. Ein Riesenlicht geht von ihm aus, ein Glanz. Jetzt sind wir Hollywood gewohnt, wir sind Flutlicht gewohnt. Für uns ist das jetzt nicht so sonderlich spektakulär. Für die damals, es gab kein Flutlicht, war das ein Schocker. Plötzlich, mitten in der Nacht, ist es überall knallhell und da steht dieser riesige Engel. Und wir wissen, Engel waren ausgesprochen mächtige Wesen, sind sie immer noch. Der steht also plötzlich da und sagt ihm was. Die kriegen einen Mordschreck, zwangsläufig, weil plötzlich Licht kann sie nicht. Dann steht da ein Engel und sagt ihnen: Keine Panik, ich habe eine gute Nachricht für euch. Für euch ist jetzt der Messias geboren worden. Und denken wir, ja, schön. Für uns in einer Demokratie selbstbestimmt ist das nicht so ganz nachzuvollziehen. Die Juden damals lebten ja in Palästina als römischer Provinz. Das heißt, die Herrschaft dort hatten die Römer. Da gab es also keine Demokratie, da wurden schon gar keine lokalen als Volksvertreter eingesetzt, sondern es herrschte das Römische Reich. Und die Juden sehnten sich danach, dass sie endlich frei werden würden. Deshalb gab es auch einige Aufstandsbewegungen, die halt gegen die Römer revoltieren wollten. Und man hoffte auf den Messias, den Gesandten Gottes, den Gesalbten Gottes. Das ist die Übersetzung aus dem hebräischen Messias. Und der sollte das Land befreien. Und jetzt kommt dieser Engel und sagt den Hirten: Leute, der Messias ist heute geboren worden. Das war für die die Botschaft, auf die die gewartet haben, seit Jahrzehnten. Und sie kommt zu Hirten, zur Unterschicht, nachts, von einem Engel. Die Hirten waren schockiert, die Hirten hatten Angst, und dann kommt der Engel und sagt: Leute, keine Panik, richtig gute Nachricht für euch. Auf Griechisch Evangelium, gute Nachricht. Und es geht weiter in Vers 13: Mit einem Mal waren bei dem Engel große Scharen des himmlischen Heeres. Sie priesen Gott und riefen: Ehre und Herrlichkeit sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden für die Menschen, auf denen sein Wohlgefallen ruht. Und daraufhin kehrten die Engel in den Himmel zurück. Auch hier wieder, glaube ich, wichtig, sich vorzustellen, wie das ausschaute. Engel sind mächtige Wesen. Und hier steht jetzt plötzlich, hier war plötzlich eine riesige Menge Engel. Also da standen jetzt nicht zwei oder drei, hier steht ein großes Heer von Engeln in anderen Übersetzungen. Die Luther-Übersetzung, die Menge der himmlischen Heerscharen, mir war nicht so richtig klar, was das genau bedeutet. Hier steht, da waren Hunderte, wenn nicht Tausende Engel. Engel können in verschiedenen Gestalten auftauchen, vermutlich hier in menschlicher Gestalt, strahlend, vermutlich weiß gekleidet. Aus dem Nichts plötzlich eine riesige Gruppe Engel. Und sie singt. Und sie loben Gott. Ich versuche mir vorzustellen, die Hirten kannten kein Hollywood. Die stehen da, erst dieser Engel und plötzlich eine Riesengruppe Engel, die Gott gesungen haben. Das würde ich gern sehen. Wahrscheinlich gibt es eine Videoaufnahme davon. Das will ich mir angucken. Das muss ein Sound gewesen sein. Es gibt ein Lied, das ich total toll finde, ein englisches, ein amerikanisches Weihnachtslied. Hark, the Herald Angels Sing. Hört, wie die Herolde, also Herolde waren ja Boten, die man vor einem König hersandt, um halt anzukündigen, der kommt jetzt. Hört, wie die singen und uns die Nachricht von Jesus bringen. Ich finde das Lied toll, weil ich mir jedes Mal, wenn ich das höre, dieses Bild vorstelle. Tausende Engel im Dunkeln, strahlend weiß, leuchtend und singen mit vermutlich perfekten Stimmen, wahrscheinlich noch mehrstimmig, finde ich jedes Mal extrem beeindruckend. Deshalb kommt nachher dieses Lied, Daniel war so gut, eine tolle Version zu finden, wo dann sogar noch der Text drin steht. Also wenn ihr das hört, denkt an dieses Bild. Tausende Engel mitten in der Nacht, völlig unerwartet, auf dem Feld erschienen. Und plötzlich sind sie noch wieder weg. Braucht die Hirten wahrscheinlich so, was war denn das jetzt? Erst sind sie da, jetzt sind sie weg. Huch, danach sind sie nach Bethlehem aufgebrochen. Und ich glaube, in dem Moment haben sie einen Blick in eine parallele Welt gesehen. Sozusagen in Science Fiction würde man sagen, in ein Paralleluniversum. Wir glauben, ja, es gibt die physische Welt, so hat man es zumindest in der Schule eingetrichtert, das, was wir messen können, das ist die physische Welt. Was wir nicht messen können, das gibt es auch nicht. Wir können im Weltall alles Mögliche messen mit toller Technologie, die ich klasse finde. Aber was wir nicht messen können, das existiert auch nicht. Die Bibel lehrt uns, nein, es gibt eine parallele Welt, eine geistliche Welt. Da tauchen mal Engel hier auf der Erde auf und sie nehmen auch Einfluss, aber Wir können sie nicht unbedingt regelmäßig sehen und messen. Viele Leute haben ihre Schwierigkeiten daran zu glauben, weil wir das anders beigebracht bekommen haben. Seit der Aufklärung war, die Wissenschaft sagt uns, die Physiker sagen uns, dem sei nicht so. Weil wir können sie nicht messen, also können sie auch nicht existieren. Mittlerweile gibt es auch eine virtuelle Welt. Die war vor 30 Jahren unvorstellbar. Es gibt jetzt ein Internet, das kann man auch nicht von außen messen. Man kann die Serverfarmen sehen und Amazon-Lastwagen durch die Gegend fahren sehen. Physisch messen von outside, von außen, aus dem Weltall zum Beispiel. Sehen kann man das Internet nicht. So ein paar von seinen Symptomen, wie gesagt, die Serverfarmen. Ich finde das faszinierend zu sehen. Plötzlich gibt es diese parallele Welt. So wie es die Bibel beschreibt, es gibt eine geistliche Welt. Also von dem her, ich habe keine Schwierigkeit, ich als Wissenschaftler, zu glauben, es gibt tatsächlich Engel. Die Engel kamen, die Hirten haben sie kurz gesehen, haben gehört, wie diese Engel gesungen haben, dann waren die Engel wieder weg. Der Blick in die parallele Realität war zu Ende und die Hirten haben gesagt, da brechen wir auf, das gucken wir uns an. Wir lesen weiter, Vers 15 hier. Da sagten die Hirten zueinander, kommt, wir gehen nach Bethlehem. Wir wollen sehen, was dort geschehen ist und was der Herr uns verkünden ließ. Sie machten sich auf den Weg, so schnell sie konnten, und fanden Maria und Josef bei ihnen das Kind, das in der Futterkrippe lag. Nachdem sie es gesehen hatten, erzählten sie es überall, was ihnen über dieses Kind gesagt worden war. Und alle, mit denen die Hirten sprachen, staunten über das, was ihnen da berichtet wurde. Maria prägte sich all diese Dinge ein und dachte immer wieder darüber nach. Die Hirten kehrten zu ihrer Herde zurück. Sie rühmten und priesen Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten. Es war alles so gewesen, wie der Engel es ihnen gesagt hatte. So, also, die Hirten haben die Engel gesehen, haben gesagt, so, Engel weg, wir gehen dahin. Das müssen wir sehen. Gehen also in die Stadt, suchen diesen Stall, die Beschreibung, ihr werdet finden, ein Baby in Windeln, spektakulär, Baby in Windeln, aber in einer Futterkrippe. Okay, das war jetzt nicht so besonders häufig. Ich vermute aber, die haben eine Zeit gesucht in Bethlehem. Ist hier ein Baby in der Futterkrippe? Nein, nochmal, Entschuldigung, schlaf weiter. Dann kommen sie also in diesen Stall und sehen das Baby. Und an dem Baby war wahrscheinlich noch nicht so viel zu sehen, aber sie haben gespürt, hier ist ein neues Zeitalter angebrochen. Hier liegt der Sohn Gottes, der Messias, der uns befreien wird, in dieser Krippe. Nix Hotel, nix Palast, Krippe, in einem Stall, in einer Garage. Und die waren so begeistert, dass sie anschließend allen Leuten davon erzählt haben. Jetzt frage ich mich, was für eine Uhrzeit macht das gewesen sein? Weil die muss ja zurück zu ihren Herden. Die werden vielleicht einen da stehen gelassen haben, der so ein bisschen auf die Herde aufpasst. Aber es gab halt wilde Tiere damals. Also für einen Hirten war das riskant, mal seine Herde so ein paar Stunden im Stich zu lassen. Die werden vermutlich Leute aufgeweckt haben, die gesagt haben, du wirst nicht glauben, was hier passiert ist. Da geh mal da hinten hin. Dieser Stall da hinten, der Messias ist geboren worden. Das hast du noch nicht gesehen. Und die Leute waren inspiriert, die Leute waren beeindruckt und kamen dahin zu diesem Stall und haben sich angeschaut, was da war. In der Parallelgeschichte in Matthäus lesen wir auch noch, es kamen noch Weise aus dem Morgenland. Das biblische Wort, das Wort in der Bibel, Magoi, sind tatsächlich Weise, nicht Könige. Nach der Tradition sind es auch Könige gewesen. Vielleicht waren sie auch beides. Die Bibel spricht von Weisen. Weise finde ich interessant, weil das waren Leute, die relativ viel Wissen hatten. Und erstaunlicherweise kamen die nicht aus der Tradition des Alten Testaments. Also eigentlich hätten die Schriftgelehrten damals am ehesten verstehen sollen, wo und wann der Messias kommt, aber es waren Leute, Ausländer aus der dortigen Perspektive, die das gesehen haben und die sind weit hergekommen, um Jesus zu sehen. Wir müssen nicht weit reisen, wir können hier nachgucken, was es da alles zu lesen gibt. Soweit die Geschichte, was ich total beeindruckend finde. Die Engel und auch die Hirten tun hier etwas, was wir heute nicht kennen oder kaum kennen. Als Christen vielleicht schon, ansonsten in unserer Gesellschaft völlig unbekannt. Engel sind das eine, aber das hier, das ist richtig unbekannt. Sie priesen Gott. Gloria in excelsis Deo oder auf Lateinisch, Ehre Gott in der Höhe auf Deutsch. Und ich denke so, wie schaut das aus außerhalb von Gemeinden? Was kenne ich in unserer Kultur, was dem gleichkommt? Eine große Gruppe wie die Engel, die völlig begeistert sind von einer Sache, in diesem Fall keine Sache, sondern von Gott. Ich habe überlegt, wo gibt es sowas heute in unserer Kultur? Es gibt Fußballstadien, da kommen vielleicht mal 70.000 Leute zusammen, sofern das dann gerade erlaubt ist, und sind begeistert von ihrem Team. Aber es ist selten so, dass sie sagen, unser Team ist das Beste. Sondern sie haben immer was zu meckern. Ah, der Trainer hätte, das hätte ich besser gewusst. Wir sind ja ein Volk von Bundestrainern. Und der Spieler so und so. Aber insgesamt sind sie begeistert von ihrem Team. Bei einem guten Konzert ist es häufiger so. Da kommen Leute raus, sind total angetan, total aufgeputscht. Für so 2, 3 Stunden sind sie richtig begeistert. So ähnlich war es hier. Die Engel kamen, aber es war gerade kein Riesen-Event. Und die Engel im Himmel haben regelmäßig diese Einstellung. Sie singen für Gott, sie singen über Gott, weil sie von Gott begeistert sind. Wir sind selten begeistert, weder von der neuesten Technologie noch von unserer Regierung. Wir meckern lieber dran rum. Wir stufen das als kritisches Denken ein. Ich glaube, häufig ist es auch einfach Destruktivität. Oder das Bedürfnis, wenn ich über jemand anderes rummeckern kann, bin ich vermutlich der Schlauere, psychologisch gesehen. Das, was die Engel hier machen, ist auch das, was man halt im Himmel sieht, in dem Paralleluniversum, eine völlig andere Einstellung, als wir sie haben. Die sind begeistert über Gott und sie geben dem auch Ausdruck. Ich glaube, das ist eine der Aufgaben, die Gott uns gegeben hat, wo er sagt, das wird euch richtig vorwärts bringen. Das wird euch die Perspektive geben, die ihr braucht. Wir haben ein hartes Jahr hinter uns. Durch Corona, beruflich, für viele gesundheitliche Herausforderungen, ist es schwer, eine Perspektive zu haben, wo man sagt, es gibt diesen Anker, wo ich sagen kann, das ist super. Das ist sowas von einzigartig. Ich bin jedes Mal begeistert, wenn ich nur drüber nachdenke. Und um uns ein Bild davon zu verschaffen, wie das in der Parallelwelt ausschaut, eine Stelle dazu in Offenbarung, Kapitel 4. Offenbarung, das letzte Buch im Neuen Testament, ist für viele sehr schwer verständlich. Da gibt es die ersten 3 Kapitel, das sind die Briefe an 7 Gemeinden, ist noch relativ klar. Da gibt es die letzten beiden Kapitel, da geht es halt um den Himmel, das ist auch irgendwie relativ verständlich. Und dann gibt es den großen Block in der Mitte. Der ist uns fremd. Das ist dann apokalyptische Literatur, das heißt, es werden viele Bilder benutzt, die uns nicht mehr geläufig sind. Wenn man die Propheten im Alten Testament liest, insbesondere Daniel, Zacharja und Hesekiel, dann sieht man, auf sowas nehmen die hier Bezug. Diese Geschichten, die waren Leuten, die im Alten Testament verwurzelt waren, total geläufig. Ah, da gibt es irgendwelche komischen Kreaturen, die machen alle möglichen Dinge und es gibt Räucherschalen und Posaunen und Katastrophen und ach du Schreck. Das lesen wir nicht so gerne, weil es uns fremd ist. Die Leute damals, die im Alten Testament verwurzelt waren, haben das aus dieser Perspektive interpretiert und viel besser verstanden. Und ich will gar nicht groß in die Offenbarung einsteigen, obwohl ich glaube, es ist ein gutes Thema, wenn man mal Ruhe hat, sich viel damit zu beschäftigen. Ich habe mir einen Bibelkommentar dazu bestellt. Noch ein dickes Buch, Thorsten. Aber hier mal ein Einblick, wie das Leben in diesem Paralleluniversum ist, wenn die Engel nicht nur für ein paar Minuten oder vielleicht eine Stunde auf der Erde sind. Offenbarung 4, Abvers 2. Hier schreibt Johannes, im gleichen Augenblick wurde ich vom Geist Gottes ergriffen. Ich sah einen Thron im Himmel stehen und auf dem Thron saß jemand, von dem ein Leuchten ausging, wie von einem Diamanten oder einem Karneol. Ein Regenbogen. Strahlt wie ein Smaragd, umgab den Thron mit seinem Glanz. Rings um den Thron standen 24 andere Throne. Und auf diesen Thronen saßen 24 Älteste, die in weiße Gewänder gehüllt waren und goldene Kronen trugen. Von dem Thron in der Mitte her zuckten Blitze auf, begleitet von Donnergrollen und Donnerschlägen. 7 Fackeln brannten vor dem Thron. Das sind die 7 Geister Gottes. Die Fläche, die sich vor dem Thron ausbreitete, sah wie ein gläsernes Meer aus und war von kristallener Klarheit. Unmittelbar beim Thron rings um ihn herum standen 4 lebendige Wesen, die vorn und hinten mit Augen bedeckt waren. Soweit einstweilen. Ihr merkt, hier kommt halt der Übergang zu diesen Wesen, dem, was uns heute sehr fremd ist. Interessant finde ich diese Beschreibung. Johannes sieht eine Vision, wie es im Himmel ausschaut. Das, wovon die Bibel sagt, es gibt ein paralleles Universum, auch wenn wir es nicht sehen und messen können, da spielt sich Folgendes ab. Hier steht ein riesiger Thron. Ihr merkt, hier sind alle diese Begriffe sind, da stand ein Thron und es sah aus wie. In anderen Worten, das Ganze ließ sich nicht in Worte fassen. Johannes bemühte sich also, das so in Worte zu fassen, dass sich die Leute etwas drunter vorstellen konnten. Da ist ein Thron mit einem gläsernen Meer. Denken wir heute, ja, das sieht cool aus. Wir haben auch Wolkenkratzer mit gläserner Fassade. Sieht cool aus. Glas war damals sehr rar und sehr wertvoll. Für die Menschen damals war die Vorstellung, hier ist sowas wie ein gläsernes Meer, kaum zu fassen. Es sah super aus, es war mehr, als sie sich vorstellen konnten. Aber es war irgendwie so beschrieben, dass sie was damit anfangen konnten. Es steht ein Thron da. Jetzt kennen wir Throne mehr aus, naja, Geschichtsfilmen vielleicht. Für die Leute damals war das was Reales. Die Staatslenker, also der Kaiser in Rom, zum Beispiel, saß auf einem Thron. Und mit um ihn rum waren halt hier 24 weitere Throne mit Ältesten. Älteste waren damals die Würdenträger und die, die Entscheidungen getroffen haben. Also sowas wie heute vielleicht Ministerpräsident. Also er sieht hier etwas, so wie ein riesiger Thron in der Mitte und drumherum ein Thron, auf dem lauter Regierungschefs sitzen. Und das Ganze ist ein fantastischer Anblick. Drumherum eine Art Regenbogen. Drumherum sieht er Sachen, die erinnern ihn an Edelsteine. Ein Smaragd, ein Jaspis oder auf Neudeutsch Karneol. Und er hat Donnergrollen. Donnergrollen. Also offensichtlich hat diese Person, die auf dem Thron sitzt, so viel Power, dass man Donner hört. Und wenn man im Alten Testament steckt, denkt man, ah, das erinnert mich an den Sinai. Da, wo Gott Mose begegnet ist und dem Volk Israel begegnet ist. Es ging ein großer Donner aus von ihm. Und man könnte hören, man konnte nicht nur sehen, man konnte auch hören, hier ist Macht. Die Macht des Universums. Für uns ganz nah gekommen. Johannes hat das hier beschrieben. Eine Welt, die wir nicht sehen, eine Welt, die wir nicht kennen. Und was die Leute hier machen, wenn man weiterliest, sie preisen Gott. Sie sagen, Gott ist so genial. Gott ist so mächtig, Gott ist so klasse und so kreativ. Wir sind begeistert von Gott. Ich glaube, das ist die Einstellung, die wir haben sollten, weil die vielen Probleme, die uns halt das Leben häufig versauern, die vielen Dinge, von denen wir uns runterziehen lassen, hat man die richtige Perspektive, sinkt die Wichtigkeit davon. Und man sieht so, es gibt so viel Größeres. Ich habe so viel Grund, begeistert zu sein. So wie diese Hirten. Die Engel kamen und sagen, wir haben eine super Nachricht für euch. Es gibt eine neue Welt. Der Messias ist geboren, ein Retter. Ihr habt eine Chance, zu Gott zu kommen. Das ist die Nachricht für uns zu Weihnachten. Ihr habt die Chance, zu Gott zu kommen. Ihr habt die Chance, eine Beziehung mit Gott zu kriegen. Einem riesigen Gott, der so ist, wie wir ihn uns nicht vorstellen können, der sich nicht in schöne wissenschaftliche Modelle fassen lässt. Ich liebe ja Wissenschaft als Wissenschaftler, aber das geht weit über das hinaus, was wir erfassen können. Und das Tolle ist, obwohl Gott das nicht nötig hätte, interessiert er sich für uns und freut sich, wenn Menschen zu ihm kommen und sagen, wir wollen auch zu Gott in den Himmel kommen. Dafür hat Gott uns Menschen diese Vision von Johannes mal aufschreiben lassen. So schaut es im Himmel aus. Und wir können dahin kommen, wenn wir eine Beziehung mit Gott haben wollen. Dazu kam Jesus auf die Erde und damit haben wir auch schon die Überleitung zum Abendmahl. Jesus war für uns das ultimative Geschenk. Der Grund, dass wir zu Weihnachten so viele Geschenke machen, ist tatsächlich, Jesus war das Geschenk für uns. Das Geschenk, die Beziehung mit Gott haben zu können. Jesus, der da war, um die Mauer der Sünde, die uns von Gott trennt, niederzureißen. Jesus, der gekommen ist, um uns zu zeigen, wie man ein Leben mit Gott führen kann. Jesus, der gekommen ist, damit wir Begeisterung über Gott haben können. Und für Jesus war es nicht leicht. Der lebte davor im Himmel. Plötzlich kommt er auf die Erde, über 30 Jahre, hat all das mitmachen müssen, was wir so mitmachen. Den Kopfschmerz, die Schwierigkeiten, die Probleme mit anderen Menschen, die vielleicht auf ihm rumhacken, besonders wenn sie sehen, Jesus lebt tatsächlich vorbildlicher als sie. Viele Leute eifersüchtig oder neidisch hacken auf einem rum. Jesus wurde zum Schluss hingerichtet und von vielen Leuten angefeindet, insbesondere dem religiösen Establishment seiner Zeit. Jesus hat die Ewigkeit verlassen, die Engel um ihn rum verlassen, um auf die Erde zu kommen, weil er uns liebt und weil er möchte, dass wir mit ihm zusammen sein können, und zwar die ganze Ewigkeit lang. Und Jesus hat deshalb viel für uns geopfert. Daran denken wir im Abendmahl. Im Abendmahl nehmen wir Brot und Wein zu uns, Das Brot symbolisiert den Leib Christi, der Wein oder Traubensaft sein Blut. Und wir sollen daran erinnert werden, dass Jesus für uns gestorben ist, damit wir diese Beziehung mit ihm haben können, damit wir live erleben können, wie die Engel leben, eines Tages. Lass uns doch beten. Jesus, wir danken dir, dass du für uns gekommen bist. Wir danken dir, dass wir diesen kleinen Blick kriegen konnten in die Parallelwelt, die geistliche Welt, wo wir sehen können, es gibt diesen riesigen Gott, den wir häufig nicht wahrnehmen, weil wir all das für selbstverständlich halten, was um uns herum ist. Sei es die Natur, sei es die Sterne, seien es Dinge wie Musik, die du erfunden und entwickelt hast mit dem Urknall. Wir halten sie für selbstverständlich, wir übersehen sie, aber du hast den Traum, dass wir mit dir eine Beziehung anfangen können, dass wir mit dir eine Beziehung leben können. Bis zum Ende unseres Lebens, dass wir mit dir zusammen dann die Ewigkeit verbringen können. Wir danken dir dafür und wir beten, dass wir das im Herzen haben werden, jetzt zu Weihnachten und zwischen den Feiertagen. Amen.